Verwandtschaft heraus, ja wohin denn? Ja, irgendwo, wo ich dir zeigen werde. Und so macht sich Abraham, der von Gott angesprochen wird, einem Gott, der nicht sichtbar ist, den man nicht sieht, der einen sieht, aber den man nicht sieht, macht er sich auf den Weg. Und er macht sich auf den Weg, weil Gott ihm versprochen hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Und es gibt noch eine ganz spezifische Verheißung, denn der Abraham und seine Frau Sarai, sie haben alles außer einen Sohn. Sie haben keine Kinder. Und sie sind auch schon in einem betagten Alter. Und Gott gibt ihm ein Versprechen und er sagt, du sollst ein Vater vieler Völker sein. Heißt, es muss irgendwie ein Nachfolger kommen. Und Abraham zieht los und erlebt alle möglichen Dinge mit dieser Verheißung und er erlebt auch den Segen Gottes. Aber irgendwie gibt es auch mit dieser Verheißung eine Verzögerung. Und ich mache da keine Predigt drüber, aber so als kleinen Gedanken für euch. Ich glaube, dass es ein göttliches Prinzip ist. Wenn Gott uns eine Verheißung gibt und wir uns auf den Weg machen, also gehorsam sind, dann gibt es immer eine Verzögerung. Okay? Manchmal eine Verzögerung, die so aussieht, als ob da ein Stoppschild steht, bitte nicht weitergehen, Ende der Welt, hier ist alles zu Ende. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern Gott geht weiter. Und Abraham hat auch diese Verzögerung. Es zieht sich jahrelang hin. Gott spricht nicht mehr mit ihm. Und er denkt sich, war das alles eine Einbildung? Ja, wie soll das alles werden? Wir sind jetzt hier, ja, uns geht's gut, Gott hat uns reichlich materiell gesegnet, aber der Nachfolger ist nicht da. Und damit überhaupt gar keine Perspektive, ein Segen, ein Vater vieler Völker zu werden und ein Segen. Und da kommt der Sarah eine Idee, also seiner Frau. Und zwar hat sie eine Idee, die für uns heute ein bisschen komisch ist, aber für damals, für die Leute war das eigentlich so, wieso habt ihr eigentlich nicht früher drüber nachgedacht? Weil damals war das tatsächlich so, dass man häufig nicht nur eine Frau hatte, sondern so mehrere Frauen. Und jede Frau, gerade bei wohlhabenden Leuten, hatte natürlich mindestens eine Magd, die sie halt persönlich bediente und so weiter. Und das war ganz normal, wenn die Frau halt eben aus welchen Gründen auch immer keine Kinder bekommen konnte, dann wurde halt die Magd zur Leihmutter. Und wenn das Kind dann quasi im Beisein der Herrin geboren wurde, war das dann völlig gesellschaftlich akzeptiert und legitim, dass dann der Sohn einfach als ganz normales Kind dieser Familie galt. Und die Sarah sagt, Mensch Abraham, warum sind wir eigentlich nicht früher drauf gekommen? Vielleicht wollte Gott uns, also wartet Gott ja schon lange darauf, dass wir endlich auf die Idee kommen, was ja auch alle Menschen in unserer Umgebung so machen und wie wir es kennen, dass wir das so machen mit der Hagar. Und die Hagar war die persönliche Leibmacht, Magd von Sarah. Und wir wollen das jetzt im Bibeltext mal gemeinsam lesen, in 1. Mose Kapitel 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham, als guter Ehemann, gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Ja, also der ist schon dort angekommen, wo Gott ihn verheißen hat. Ja, 10 Jahre hat er dort gelebt und jetzt kommt es zu dieser Geschichte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber siehe, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. So nach dem Motto, Gott soll dich strafen dafür. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn, der taucht immer wieder auf, ist es irgendeine Form von Gottes Präsenz, ob das jetzt ein Engel ist oder vielleicht sogar Gott selbst, das wissen wir nicht, aber es ist die Präsenz Gottes. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd. Also der Engel des Herrn, der wusste ganz genau, wer das ist und was da passiert. Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Ich glaube, das ist eine gute Frage auch für uns am Anfang des Jahres. Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Also ehrlich ist die Frau auf jeden Fall. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Fällt euch da was auf? Das ist ja fast wie bei Abraham, oder? Das ist doch Hagar, die Magd, die Ägypterin, die geflohen ist. Wieso kriegt die jetzt hier auf einmal auch so eine Verheißung? Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen, also ihr Anführer werden. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Hier kommt das, in diese Situation hinein. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Also Gott ist ja unsichtbar, ne? Sie hört eine Stimme, wie er mit ihr redet. Vielleicht sieht sie auch diesen Engelsboten, wir wissen es nicht genau. Sie hat hinterher gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, ne, denkt daran, das ist in der Wüste eine Wasserquelle, ein Brunnen. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Das ist nicht eine Fata Morgana, das ist ein ganz konkreter Ort. Der taucht übrigens noch mehrmals in der Bibel auf. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Und Hagar gebar Abram einen Sohn. Und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Also Abram hat von Hagar erfahren, was sie da in der Wüste erlebt hat. Und sie tut tatsächlich das, was Gott, der Engel des Herrn, ihr sagt. Und sie geht zurück und sie macht das, was Gott sagt. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Mit 75 Jahren zog er los. Und jetzt 11 Jahre später, nach all der Verzögerung, gibt es einen Sohn, den Ismael. Ich verrate mal nicht zu viel, aber das ist nicht der Sohn der Verheißung, obwohl dieser Sohn auch eine Verheißung bekommt. Ja? Also das ist die spannende Geschichte, in die diese wunderbare Botschaft, du bist ein Gott, der mich sieht, hineinkommt. Und die Frage ist, wie kommt Hagar zu diesem Bekenntnis? Weil ich glaube, es ist wirklich, und das ist auch mein erster Punkt, eine gute Botschaft oder eine frohe Botschaft für Übersehene. So, da ist es. Wie kommt Hagar zu diesem Bekenntnis? Wir müssen da ein bisschen in die Biografie von Hagar auch eintauchen, also nicht nur von Abraham, sondern auch von Hagar. Und die Bibelleser, die werden das sicherlich wissen, Hagar ist ja eine Sklavin aus Ägypten. Und wir wissen es nicht genau, aber wir können schon erahnen, woher diese Sklaven aus Ägypten kamen. Es gab nämlich eine Episode im Leben von Abraham, wo er schon mal so seinen Instinkten gefolgt ist. Ja? Und er ist dann losgezogen, es gab eine Hungersnot, kam nach Ägypten. Und weil er Angst hatte, dass die Ägypter ihn um seine Frau beneiden werden, die sehr schön war, und ihn dann eventuell umbringen, weil er ja ein Fremder ist und vielleicht so schutzlos ist gegenüber dieser Übermacht, vielleicht dem König und so weiter, hat er sich einen Trick ausgedacht. Er hat gesagt, ich sag, das ist meine Schwester. So, und die Frau ist tatsächlich so schön. Und der Pharao, der König von Ägypten, wird aufmerksam auf diese schöne Frau und denkt sich, Mensch, schöne Frauen sammle ich doch. Also holen wir uns die Sarai ins Haus. Und weil der Abraham ja sagt, ja, das ist die Schwester und so weiter, überhäuft er ihn noch mit Geschenken und so weiter, wie das damals üblich ist. Und dann gibt es einen großen, tollen Brautpreis. Und am Ende ist die Sarai im Harem von dem ägyptischen Pharao. Zum Glück fasst er sie nicht an. Und da kommt Gott wieder ins Spiel. Und er übt dann Gericht am König von Ägypten. Und der merkt, irgendetwas ist hier völlig nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt nicht. Was war die letzte Amtshandlung? Wir haben die Sarai in den Harem aufgenommen. Also da ist irgendwas faul. Und er spricht mit Abraham. Also ich erzähle euch mal ganz kurz die Geschichte. Er spricht mit Abraham und dann gibt der Abraham zu, das stimmt, das ist meine Frau. Er sagt, wie konntest du mir das nur antun? Deine eigene Frau hast du mir verkauft. Als deine Schwester, das geht doch gar nicht. Ja, zum Glück habe ich sie nicht angefasst. Der überhäuft ihn mit noch mehr Geschenken, damit das Ganze irgendwie halt alles so unter dem Mantel des Schweigens landet. Und wisst ihr, was der Abraham dort bekommt, unter anderem unter diesen Geschenken? Sklaven und Mägde. Und wahrscheinlich ist das der Moment, wo der Sarai die Hagar bekommt. Also wir haben hier eine Frau, die Zeugen wird von Abrahams Versagen und Sünde. Die weiß ganz genau, was das für ein Typ ist und was das für eine Ehe ist, die da die beiden führen und wie das alles auch sehr, sehr, sehr skurril und schief gehen kann. Und gleichzeitig ist sie aber eine Sklavin. Sie ist nicht frei. Wir wissen nicht genau, wieso sie nicht frei ist, aber sie ist nicht frei. Sie wird quasi als Dienerin weitergegeben und so begleitet sie jetzt die Sarai als ihre persönliche Dienerin. Und ich denke, das ist auch nicht immer ganz einfach, ja, so jemanden völlig ausgeliefert zu sein und gleichzeitig jemanden halt immer freundlich zu begegnen und immer gut zu bedienen und so weiter, dass die Herrin sich wohlfühlt. Und jetzt findet das Ganze seinen Höhepunkt. Jetzt soll sie auf einmal die Leihmutter und damit die Erfüllungsgehilfin von Gottes Verheißung werden. Sie greift quasi mehr oder weniger direkt, ja, wird sie da jetzt in diese Ehe hinein importiert. Mit all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Nicht auf der Ebene, dass das nicht klappt mit der Schwangerschaft und so weiter. Das funktioniert alles ganz gut. Aber wir merken gleich, dass das in dem Beziehungsgeflecht sehr, sehr schwierig wird. Die Hagar wird scheinbar stolz und überhebt sich, überachtet ihre Herrin gering, weil sie selbst keine Kinder bringen kann. Damals war das scheinbar wirklich ein böses Omen, ein Fluch, der die Frauen begleitet hat. Wo sie dann jetzt quasi immer noch in Sarais Wunde nachbohrt und sich da jetzt so fühlt, als ob sie Oberwasser gewinnt. Ja, weil man kann sich das denken, wenn man unfrei ist als Sklavin, dann ist man so ziemlich unten in der Gesellschaftspyramide angekommen. Man hat keine Rechte oder kaum Rechte, man ist schutzlos ausgeliefert dem Gutdünken der Herren und Herrschaften, mit denen man es zu tun hat. Und jetzt auf einmal macht sie eine ganz steile Karriere als Leihmutter Nebenbuhlerin in gewisser Weise von der Sarai. Ja, da passiert etwas. Und da passiert etwas mit der Hagar, da passiert etwas mit der Sarah und da merkt man, das ist alles nicht gut. Das ist scheinbar doch nicht der Sohn der Verheißung. Ja, weil man sieht einfach die Früchte, die daraus entstehen, das ist nicht der Segen Gottes, der da jetzt in dieses Haus der Familie von Sarai und Abraham kommt, sondern ganz im Gegenteil, da breitet sich auf einmal ein Fluch aus und die Hagar hat irgendwann scheinbar die Schnauze voll und sagt so, jetzt reicht's, ich gehe, ich fliehe, ich laufe weg. Das darf sie natürlich nicht, ja, weil sie gehört ja zum Besitz eigentlich, ne, und soll ja und so weiter. Aber sie sieht da keinen anderen Ausweg. Sie flüchtet. Und dort auf der Flucht begegnet sie dem Gott Abrahams. Und da wird sie überrascht, dass da auf einmal ein Gott ist, der sie sieht und der sie segnet und gleichzeitig aber auch wieder zurückschickt. Ganz interessant, was hier alles zusammenkommt in der Geschichte Hagars. Was denkt ihr, wie erlebt Hagar das Auge Gottes? Ich denke, für sie ist das etwas total Positives. Sie ist völlig aus dem Hocker, weil bis jetzt war sie eigentlich nur die Sklavin aus Ägypten. Wir wissen noch nicht mal, ob Abraham sie überhaupt wahrgenommen hat. Und Sarai hat sie benutzt, ja, wie man vielleicht einen Spiegel benutzt. Ja, so, und auf einmal wird sie gesehen. Und sie hat ja einmal schon eine schlechte Erfahrung gemacht. Sarai sieht auf einmal die Hagar und denkt sich, Mensch, das könnte doch die Leihmutter sein. Damit könnten wir doch Gottes Verheißung auf die Sprünge helfen. Und Abraham schaut sich die Hagar an und denkt sich, naja, das könnte funktionieren. Und jetzt ist auf einmal, wo sie vor Gott geflohen ist und das alles schiefgegangen ist, ein Gott da, den sie nicht sehen kann, der sie aber sieht. Total überrascht für die Hagar. Und ich glaube, das ist eine frohe Botschaft, auch für uns. Gerade wenn wir uns wie Hagar fühlen. Ich weiß nicht, was so dein Gefühlsleben ist. Du dich gerade vielleicht wirklich übersehen fühlst. Vielleicht entwurzelt, wie ein Sklave, wie ein Spielball höherer Mächte. Ohnmächtig über das eigene Geschick zu verfügen. Gedemütigt, erniedrigt, vielleicht sogar missbraucht. Das ist ein hartes Wort, aber das, was der Hagar hier passiert, das grenzt schon auch in gewisser Weise an Missbrauch, auch wenn das vielleicht damals alles so üblich gewesen ist. Ohne Perspektive, ohne Hoffnung, verwundet, verletzt, ohne Hoffnung auf Heilung. Und das nächste Problem, Hagar ist schwanger. Das nächste Problem, das weiß sie, da kann man die Uhr danach stellen. Ismael ist schon unterwegs. Und ich glaube, die Hagar war nicht so naiv, dass sie nicht verstanden hat, dass da das nächste Problem schon auf sie wartet. Und dann diese frohe Botschaft. Gott sieht dich. Er ist der Gott, der die Unterdrückten, die Verachteten und Verletzten sieht. Und der ihre Klage nicht unerhört lässt. Wir sehen das hier bei Hagar. Gott selbst macht sich auf den Weg. Wie er seinem Freund Abraham begegnet ist, so begegnet er jetzt der Sklavin Hagar. Oder Eugen hatte den Text auch schon gelesen. Israel in Ägypten, viele Jahre später. Gott hört das Klagegeschrei Israels. Und Gott erhört die Klage und das Leid der Welt, auch deins, in Jesus. Ich möchte, um das kurz auf den Punkt zu bringen, eine Passage lesen, die Jesus selbst zitiert, das im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, können wir das nachlesen, ab Vers 14, dort heißt es, und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Das war damals so üblich, dass die erwachsenen Männer aus der Bibel vorgelesen haben, um dann ein paar erklärende Worte, so etwas wie eine Predigt vielleicht zu halten. Und da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Also scheinbar war das damals nicht so wie heute, dass man sich selbst was aussucht, sondern man bekam etwas gereicht und dann hat man daraus vorgelesen. Aber das ist kein Zufall, dass hier gerade der Prophet Jesaja gereicht wird. Und er fand die Stelle, wo geschrieben steht, heißt es hier, und jetzt kommt's. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium, also die frohe Botschaft, den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann lesen wir weiter. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Und hört mal, was Jesus dazu zu sagen hat. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus, er sieht dich. Gerade da in diesen Momenten, wo du unterdrückt bist, wo es dir schlecht geht, wo du Not gerätst, wo du vielleicht arm dran bist, wo du nicht mehr Herr deiner Sinne bist. Jesus hat diese frohe Botschaft für Übersehene. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Denn Jesus ist das Wirklichkeit geworden für alle Menschen. Aber diese Botschaft, ich hatte das ja schon gesagt, hat ja eine gewisse Ambivalenz. Und wir wollen auch die zweite Seite uns anschauen. Diese Botschaft, diese frohe Botschaft ist auch eine Warnung, ich habe das mal so genannt, eine Warnung für Übertreter. Bei Hagar haben wir dieses Problem eigentlich nicht. Hagar ist so am Boden. Sie glaubt Gott, sie gehorcht Gott aufs Wort. Und bei all den Schwierigkeiten, die noch kommen werden, also ihr könnt gerne in 1. Mose heute, wenn ihr nach Haus kommt, weiterlesen, erfährt sie tatsächlich den Segen Gottes. Ja, es ist nicht dieser Segen, den Gott Abraham verheißen hat, ein Segen für alle Völker zu sein. Das kam dann durch Isaak und über das Volk Israel dann bis heute zu uns in Jesus Christus. Aber es ist auch ein großer Segen, dass Ismael, den Ismael erfährt, ein Volk zu sein, ein Führer in seiner Familie, in seinem Volk. Hagar, sie gehorcht. Aber alle, die Gottes Gebote übertreten, für die ist es auch eine Warnung. Es gibt viele Beispiele in der Bibel und wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, würden wir auch einige Beispiele aus unserem Leben beisteuern können. Aber ich dachte da zum Beispiel an Kain. Kain ist ja der erste Mörder in der Bibel und es ist wirklich verrückt. Ja? In Kapitel 1 und 2 erschafft Gott den Menschen und setzt ihn in eine perfekte Welt, in ein Paradies. Und in Kapitel 3 schafft es der Mensch, dieses Paradies zur Hölle zu machen und sich von Gott zu entfernen. Und in Kapitel 4, da sind die Menschen, gerade haben sie sich vermehrt und die ersten Kinder dieser Welt werden auch schon zu Mördern. Ja, da lesen wir in 1. Mose 4, ab Vers 5 bis 7, da ergrimmte Kain sehr, weil Gott das Opfer von Abel angesehen hat, aus welchem Grund auch immer und seins nicht. Und er senkte finster seinen Blick. Ich weiß nicht, ob das gerade eine Beschreibung für deinen Zustand ist. Und da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, das heißt, wenn du dich nach Gottes Gebot ausrichtest, so kannst du frei den Blick erheben. Da kannst du aufrecht durch die Welt gehen. Da kannst du den Menschen in die Augen schauen. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsch über sie. Kain hat das nicht gemacht. Er hat Gottes Warnung einfach in den Wind geschlagen und seinen Bruder tatsächlich ermordet. Und es ist einfach unglaublich, dass Gott in dieser schrecklichen Situation immer noch Gnade schenkt. Sowohl für die Familie, die dann einen anderen Sohn bekommt von Adam und Eva, als auch für Kain, wo Gott sicherstellt, dass dieses Morden ein Ende findet. Auf einmal habe ich euch erschreckt. Seid ihr jetzt alle wieder wach? Dass dieses Morden ein Ende findet. Stellt Gott sicher, dass der Kain nicht auch ermordet wird. Ja, ganz wichtig. Und er segnet den Kain in gewisser Weise, obwohl er ein Übertreter ist. Aber die Strafe dafür muss er trotzdem tragen. Er wird ausgestoßen aus seiner Familie und aus der Gesellschaft. Und der weise Salomo bestätigt dann auch in Buch Sprüche, Kapitel 5, Vers 21, denn die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des Herrn und er achtet auf alle seine Pfade. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass wir alle Übertreter sind. Übertreter von Gottes gutem Willen für unser Leben. Wir können in Psalm 33 zum Beispiel nachlesen, 33 ab Vers 13, da schreibt der Psalmdichter, das auch in sehr poetischer Weise, aber sehr deutlich. Der Herr, ab Vers 13, Psalm 33, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht. Da wäre man betrogen. So nach dem Motto, ne, je mehr PS, dann hauen wir ab. Aber das hilft alles nicht, sagt der Psalmdichter hier. Und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errette vom Tod und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Ganz interessant, wie in diesem Psalm zwei Wahrheiten zusammenkommen. Zum einen die Wahrheit, wir alle verdienen Gottes Gericht und wir können uns dem nicht entziehen. Aber es gibt einen Ausweg. Wenn wir auf Gottes Güte und seine Gnade vertrauen, können wir Vergebung, können wir Versöhnung und können wir echten Frieden empfangen. Und wie das möglich wird, lernen wir dann im Neuen Testament. Da möchte ich gerne den Apostel Paulus zitieren aus Römer 3, Vers 20 bis 26. Ich lese das mal, wie es in der Basisbibel übersetzt ist. Schließlich verhält es sich doch so. Kein Mensch ist vor Gott gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Vielmehr erkennen wir erst durch das Gesetz, was Sünde ist. Dadurch, dass wir Gottes guten Willen in unserem Leben kennenlernen, stellen wir fest, wie sehr wir davon abweichen, wie oft wir darüber treten, über all die Grenzen und Sicherheitsmechanismen, die Gott eigentlich vorgesehen hat, damit wir ein gutes Leben haben. Dann heißt es weiter, aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbart geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Ja, solche Geschichten wie bei Abraham zum Beispiel. Gott hat sie in Geduld ertragen. Doch jetzt, zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Weil Jesus am Kreuz die Schuld und die Schande und die Strafe unserer Schuld getragen hat, dürfen wir, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, unser Leben ihm anvertrauen, sagen, Jesus, du bist unsere einzige Rettung. Wir können allein aus deiner Vergebung Vergebung empfangen. Wir können allein aus dir die Kraft und die Gnade empfangen, einen neuen Anfang zu machen. Ein neues Leben zu führen, so ähnlich wie bei Hagar, nachdem sie Gott begegnet ist. Und der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief schreibt diese sehr wichtigen Worte, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wie wir diese Gerechtigkeit Gottes für uns persönlich in Empfang nehmen können. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht. Er ist Jesus, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn du noch auf der Flucht vor Gott bist, möchte ich dich einladen, bleib mal stehen. Halt ein. Gott ergeht dir nach. Dreh dich mal um und dann wirst du sehen, dass Gott dir ganz nah ist. Gott sieht dich. Gott weiß sowieso, was los ist in deinem Leben, was man dir angetan hat, was du vielleicht anderen angetan hast. Du kannst vor ihm nicht weglaufen. Kehr um. Das ist, was Buße im engeren Sinne bedeutet, umzukehren zu Gott. Sieh Gott in die Augen und erkenne, wie er dich sieht. Und zwar mit seinen Augen der Güte und der Liebe und der Gnade, wie wir es im Psalm 33 gelesen haben. Und wenn du am Boden bist, dann schau auf zu Gott. Er sieht dich. Er weiß um deinen Schmerz. Er kennt deine Sorgen. Er kennt deine Angst. Und er wird dir auch in diesem Jahr nicht von der Seite weichen, sondern er wird immer wieder einen Ausweg schaffen. Ich möchte es mit einem kleinen Beispiel veranschaulichen. Abraham, einige Jahre später, bekommt wirklich seinen Sohn Isaak, den Sohn der Verheißung, dem Gott ihn schenkt. Auf übernatürliche Weise wird seine Frau Sarai doch noch schwanger und sie bekommen diesen Sohn. Und ein paar Jahre später, wir wissen nicht ganz genau, wie alt Isaak war, aber er war wahrscheinlich schon gut zu Fuß unterwegs, stellt Gott Abraham vor die schwerste Glaubensprüfung seines Lebens. Wenn ihr denkt, das war schwer, 25 Jahre zu warten, bis Gott die Verheißung wahrmacht, das Die nächste Prüfung war noch viel schwerer. Denn Gott sagt zu Abraham das Unglaubliche. Nachdem Gott endlich seine Verheißung wahrgemacht hat, sagt er, und jetzt geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde, und opfere deinen Sohn Isaak, den Sohn der Verheißung. Wir können uns das ja nur ausmalen, wie schwierig das ist. Also wenn Gott mir sagen würde, ich meine, wir wissen, Gott will keine Menschen opfern und so, nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Ja, das ist Teil dieser großen Glaubensprüfung. Aber wie schwer muss das dem Abraham gefallen sein? Nicht nur dieses, mein Sohn, sondern auch die Verheißung, Gott. Jetzt soll ich mit eigenen Händen deine Verheißung wieder zerstören? Das kann doch nicht wahr sein. Aber Abraham gehorcht. Er vertraut Gott so sehr, dass er gehorcht. Und es kommt, um die Geschichte kurz zu machen, ihr könnt das gerne nachlesen, 1. Mose 22. Im allerletzten Moment, wo Abraham eigentlich seinen Sohn schon als Opfer gebunden auf den Altar gelegt hat und zustechen will, da kommt wieder Gott ins Spiel und er sagt, stopp. Töte Isaak nicht. Du hast bewiesen, dass du mir mehr vertraust und mehr gehorchst, als das, was du in Händen halten kannst, die Verheißung, deinen Sohn. Und dann schenkt Gott einen Widder, der sich irgendwie im Gebüsch verhangen hat. Und diesen Widder opfert Abraham dann anstelle von seinem Sohn Isaak. Und wisst ihr, in Kapitel 22, Vers 14 lesen wir dann, und Abraham nannte diese Stätte, jetzt dürft ihr dreimal raten, der Herr sieht. Kommt euch das bekannt vor? Das ist nämlich der Moment, der Herr sieht Moment von Abraham, in der schwersten Glaubensprüfung. Und daher man noch heute sagt, auf dem Berg, da der Herr sich sehen lässt. Ja, also ganz interessant, dass das hier auch auftaucht. Und als Gottes Sohn Jesus dann später am Kreuz hing, das war der einzige Moment, wo es keinen anderen Ausweg mehr gab. Weil wo Jesus wirklich die Schuld der ganzen Welt, die Strafe und den Zorn Gottes über all unsere Sünden an seinem Sohn vollständig zu Ende durchexerziert hat, damit er dich und mich nicht mehr dafür bestrafen muss. Da kommt zum Ende, was Gott hier überall andeutet. Da wird die Verheißung Wirklichkeit, die er damals schon der Hagar, später Abraham, gegeben hat. Und wisst ihr, ich hatte ja gesagt, dieser Brunnen, der taucht später nochmal auf. Viele Jahre später begegnet uns dieser Brunnen, an dem Gott Hagar begegnet ist, wieder. Und zwar, nachdem Gott seine Verheißung erfüllt hat, Isaak ist da, er ist aufgewachsen, Ismael hat Gottes Segen erfahren. Und dann taucht dieser Brunnen wieder auf in einer Geschichte, wo der Isaak, der schon 40 Jahre ist, seine Braut Rebekka zum ersten Mal sieht. Was meint ihr, wo er da gerade herkommt? Vom Brunnen, an dem Gott sieht. Und später in 1. Mose 25 lesen wir auch nochmal von diesem Brunnen, dass sie sich dort sogar niedergelassen haben. Mitten in der Wüste, bei diesem Brunnen. Das scheint wie so ein Lieblingsort von Isaak, von dem Sohn der Verheißung geworden zu sein, dieser Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Das ist eine total spannende Sache, wo man dann denkt, Jahre später schließt sich da auf einmal ein Kreis. Das Jahr 2023 liegt vor uns und wir wissen nicht, was es alles mit sich bringen wird. Aber eins dürfen wir wissen, der Gott, der mich sieht, ist bei uns. Und meine Frage an uns heute ist, was wird dich und mich immer wieder daran erinnern, dass wir diese Wahrheit nicht vergessen in diesem Jahr? Ich weiß es nicht. Vielleicht die tägliche Zeit mit Gott, wo du einfach still wirst. wo du Gottes Stimme hörst, wo du sein Wort liest, wo du vielleicht einfach im Gebet eine Antwort gibst auf das, was du da hörst. Oder auch Gott anflehst, wenn du in Not bist. Vielleicht kann das so ein Ort sein, der dich daran erinnert. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht ist es der sonntägliche Gottesdienst, dass du hierher kommst und sagst, das ist der Ort, an dem ich mich erinnere, dass Gott mich sieht, dass er mich nicht vergessen hat. Vielleicht sind es deine Brüder und Schwestern im Hauskreis, wo ihr euch Woche für Woche trefft, zusammen in der Bibel lest, durch Höhen und Tiefen geht, füreinander da seid, füreinander betet, wo ihr daran erinnert werdet, dass Gott, der Lebendige, da ist. Vielleicht ist es dein Dienst, man ihn sieht oder nicht, wo du einfach sagst, ich möchte das weitergeben, ich möchte den Segen teilen und daran denken, dass Gott derjenige ist, der mich sieht. Vielleicht ist es dein Zeugnis gegenüber Menschen, die Jesus noch nicht kennen. In Worten, vielleicht aber auch einfach in deinen Taten, wo du vor Gott lebst und weißt, er sieht mich, auch wenn mich keiner sieht. Und dass du die Liebe, die du von Gott empfangen hast, mit den anderen Menschen teilst. Was auch immer es ist, ich möchte dich wirklich ermutigen, dir da ein bisschen Gedanken zu machen und dir einen Erinnerungsort zu schaffen. Ein Erinnerungsort daran, dass dein Gott ein Gott ist, der dich sieht und der immer bei dir ist. Ich möchte euch einladen, jetzt aufzustehen und den lauten oder auch stillen Gebeten Gott eine Antwort zu geben auf diese Tatsache, die er uns heute in diesem Jahr mit auf den Weg gibt. Gott ist ein Gott, der mich sieht.